Nee, ich glaube, in der Garage war ich nie, aber ich war mal irgendwo anders in Lüneburg.
Im Warmhaus.
Nee, im Warmhaus war ich nie selbst. Es ist aber legendär als, als Party-Location da.
Warmhaus. Wenger, DJ. Da habe ich mal Juli
kind
gesehen.
Auch mal in der Garage gespielt.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen mit dem Jan.
Pillemann, Otze. Hallo, Johnny.
Dem Johnny. Ja, wir sind hier in der Strandbar an der Playa, aber mit...
Endlich wieder Urlaub.
Mit Mindestabstand. Endlich wieder Urlaub, genau. Wir haben einen Gast und das ist der Richard Beer.
Ah, hi, Tag.
Auch bekannt als der Bierkapitän. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ich glaube tatsächlich, sehr viele Menschen, die deine Musik kennen, würden dich eher als den Bierkapitän kennen, als Richard Beer, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Also viele wissen auch gar nicht, also wenn ich jetzt auf Mallorca auftrete oder jetzt gerade aktuell ja nicht. Hm. Also letztes Jahr war es auf jeden Fall so, wenn da der Megapark, die Promoter vom Megapark irgendwie den Leuten verklickern mussten, ey, kommt hier mal in den Laden bei uns rein, weil Richard Beer ist da, haben die immer gefragt, wer? Und ich so, ja, Bierkapitän. Und so, Bierkapitän. Ja, und dann kamen die Leute.
Ja, es ist tatsächlich, ist es auch natürlich catchy as fuck, wie wir in der in der Industrie sagen. Also wir haben heute eine wilde Folge und wollen dich mal ein bisschen zu deinem Werdegang befragen. Vielleicht fange ich mal mit einer kleinen Beschreibung an. Der gute Richard Beer ist Mallorca Partyschlager-Sänger, Interpret, Songwriter,
Megastar.
Superstar, aber auch Produzent, ne?
Auch Produzent.
Also der macht alles mit Mallorca Partyschlager und ist wie gesagt für den Superhit Bierkapitän zuständig und jetzt aktuell auch für Zeig mir den Weg zur Theke.
Zurück zur Theke.
Zurück zur Theke, also ein etwas nachdenklicherer Song.
Ja.
Mama Mallorca, ja, nicht zu vergessen.
Mama Mallorca gab es auch noch und natürlich Bruce Willis, die erste Single. Also wir sind da voll im Bilde. So,
ich ist auf jeden Fall alles, was das Herz anspricht. Also so melancholische Sachen, da bin ich wirklich, also da lebe ich mit Herzblut.
Genau, es sind Texte mit Tiefe, mit nachdenklichen Noten, sage ich mal, und Saufen.
Ja, genau. Es gibt Partymusik und es gibt die Musik, die wirklich so, ne, tief geht und Menschen bewegt. Und da bin ich jetzt, zähle ich mich jetzt zu.
Ja.
Also ich will Menschen bewegen, so im tiefsten Kern.
Wir hatten dich ja tatsächlich auch schon hier im Podcast in der ersten von unseren Corona-Sonderfolgen, hattest du auch einen Beitrag abgeliefert und hast ein bisschen was dazu erzählt.
Was hat mir das jetzt zu sagen?
Ich wollte es nur erwähnen.
Dass du so gut warst, dass wir dich nochmal geholt haben.
Genau, es war gut genug, dass wir gesagt haben, mit dem wollen wir auch mal länger sprechen.
Ja. Man muss auch sagen, nach Corona kommt auch irgendwann Desperados. Also deswegen.
Ist als nächstes dran.
Ja.
Man muss aber sagen, es gibt noch eine viel, viel längere Background-Geschichte sozusagen. Also wir kennen uns ja tatsächlich schon sehr lange. Das darf man nicht vergessen.
Wie lange ungefähr?
Ich glaub, 8 Jahre.
Ja, 2011 oder 2012?
12.
Also früher.
Wir kennen uns noch länger.
Wir kennen uns von der Irland-Tour. Und zwar kommt man jetzt nicht so unbedingt drauf, dass ich da Richard Beer kennengelernt habe, denn ich war mit auf einer Tour von einer, ich würde sagen, Melodic Death Metal Band in Irland. Oder ja, sowas ist das, ne? Oder
ja, genau.
Ein bisschen Groove Metal. Und zwar haben wir uns dort getroffen, weil der Richard Beer, a.k.a. Patrick, hieß er damals noch. Das war vor der Namensänderung. Hat ja dann später beim Standesamt seinen Namen ändern lassen. Ist da eingesprungen als Ersatzgitarrist oder als Einspringgitarrist. Und so haben wir einige schöne Tage und Nächte verbracht und in der gleichen Wohnung irgendwie auf dem Boden geschlafen. Und
verrat doch nicht jetzt schon alles, die Sendung ist doch noch lang genug, oder?
Ja, also da fängt es auf jeden Fall an und jetzt haben wir sozusagen, also wenn das ein Film wäre über Richard Beer, dann würde der anfangen mit so einem Gig im Megapark und so Bierdusche und allem und dann wird es so einen Cut geben, so, fragt euch sicherlich, wie ich hierher gekommen bin. Und dann kommt so, 9 Jahre vorher und dann stehst du auf der Bühne und spielst so Death Metal. Also der Kontrast ist schon sehr groß, würde ich sagen. Und vielleicht versuchen wir rauszufinden, wie es dazu kommen konnte.
Das können wir mal versuchen zu erörtern.
Das ist vielleicht nicht ganz einfach.
Nicht ganz einfach. Ich muss es öfter erklären. Es dauert immer lange.
Ja, wir haben ja Zeit. Genau.
Aber niemand versteht es.
Ja, das ist dann das größere Problem.
Und alle lachen, aber gut.
Ja, lachen dann und gehen langsam rückwärts weg. Und zwar hattest du damals ja aber auch schon, gab es ja Start a Revolution schon. Die Band, in der heute wiederum Malik spielt, den wir hier ja auch als Gast hatten. Und damals war er aber noch nicht Mitglied bei Start a Revolution, sondern da war das quasi noch die erste Besetzung. Und ich weiß auf jeden Fall noch, dass es da auch schon das erste Album von Start a Revolution gab. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr da noch aktiv wart sozusagen. Aber
also ich kann dir sagen, dass ich mit Start a Revolution von 2009 bis 2012 eine Pause hatte. Und 2011 waren wir in Irland auf Tour mit der damaligen Band von Malik, mit Killtribe. Und ich bin eingesprungen und das hat irgendwie, ja, war irgendwie ziemlich cool. Also ich und Malik, wir kamen da super miteinander klar und irgendwie haben wir uns gedacht, ey komm, eigentlich so, zusammen Touren macht total Spaß und 2012 kam ich auf die Idee, als Start a Revolution wieder zu beleben. Da war es mit Killtribe vorbei und auch wenn die Musik von Start a Revolution eigentlich so gar nicht Maliks Fall war, fanden wir es trotzdem irgendwie interessant. Also vor allen Dingen er meint so, hey komm, aber Touren mit dir macht Spaß. Ja, vielleicht wäre das ja was hier mit Gitarre spielen bei Start a Revolution und ja, das haben wir dann ausprobiert und dann ist er halt in die Band eingestiegen.
Das ist
und seitdem versuchen wir zusammen Musik zu machen.
Versucht es, ja. Genau, also Start a Revolution.
er spielt einfach meine Lieder nach, das ist okay.
Ja, genau. Okay. Ja, du hast es quasi geschafft, vom Einspring-Gitarristen zu seinem Chef zu werden. Ist ja auch nicht schlecht.
Innerhalb von weniger als einem Jahr.
Jetzt muss er für dich buckeln an der Gitarre.
Genau, sollte eigentlich Gehalt kriegen, kriegt aber keins.
Das merken die Musiker ja nie, das ist ja immer ein Trick. Die sind ja so unorganisiert.
Ja, wird ganz schnell zur Leidenschaft und dann ist Geld halt sekundär, ne?
Ja, aber ist ja auch schön, ist ja auch sehr erfüllend. Und du hast dann aber irgendwann entdeckt, dass deine Leidenschaft, deine Liebe und deine Leidenschaft Partyschlager ist.
Ja, also, hat sich so ergeben. Das war mir gar nicht so bewusst, aber es hat sich dann irgendwie so ergeben.
Hätte ich mir damals nämlich auch nicht gedacht, tatsächlich. Ich war natürlich schon immer Partyschlager-Fan. Ich war ja damals schon eigentlich den ganzen Tag Mickey Krause und Konsorten
gehört. Jürgen Drews.
Ich weiß gar nicht, wer damals alles so am Start war. Es hat sich so ergeben.
Ich hab das zu Hause aber auch heimlich gehört und auf der Arbeit. Ja. Deswegen eigentlich der Anfang so, wo mich Partyschlager so ein bisschen angefixt hat, das war tatsächlich so, wie heute die Sendung angefangen hat, mein lieber Jan, als du dich vorgestellt hast mit Jan Pillmann, Otze Arsch, mit diesem Lied 2008.
Das ist aber auch ein Hit.
Ja, es ist auch ein Hit.
Also wirklich, ich muss auch wirklich sagen, dass ich Mickey Krause finde ich wirklich, ist ein großer Künstler. Mit diversen Hits und was der eben auch schafft, ist ja eine lustige zweite Ebene drin zu haben.
Ja.
Okay, er schreibt
seine Lieder nicht selber.
Okay, ja, aber dann hat er auf jeden Fall sehr gute Schreiber,
ja,
die auch Texte
haben.
Ne?
Genau, der heißt, wie heißt er denn nochmal? Nicht Apparello. Amaretto.
Telefon-Apparello.
Genau. Der heißt Amaretto. Ja. Amaretto schreibt viele Songs für Mickey Krause.
Okay, ja, also das sind auf jeden Fall geniale
Werke.
Immer
Bier holen, so, ja.
Ja, da sind ja immer, ist ja immer ein zweiter Boden drin, immer noch eine zusätzliche Ebene. Genau wie wenn der Bierkapitän dann auch die Milchtüten sehen will. Also immer so irgendeine Form von Twist oder Gag, der weitergeht als einfach nur saufen, so.
Yes,
also
ja, das feiere ich an dem auch, ja.
Und wo wir gerade eben schon so eine kleine Helge Schneider-Anspielung mit dem Apparello hatten, passt ja auch sehr zu Mickey Krause. Das hat ja tatsächlich auch sowas Klamaukiges. Also da kommt schon zusammen, was zusammengehört. Ja, okay. Jetzt ist es ja aber immer noch ein weiter Weg davon, Jan Pillemann-Otze zu hören und abzufeiern, was in meiner Band auch zum Alltag gehört auf Tour natürlich.
Zum guten Ton.
Zum guten Ton gehört. Mhm. Und das dann auch selber zu machen. Und ja, vor allem auch mit so einer,
ich hatte euch jetzt eher in der K1-Ecke vermutet eigentlich.
In der K-Pop-Ecke. K1 ist auch, auch ein toller Artist. Pietro Lombardi auch sehr stark.
Ja. Oh, Johnny, weißt du, als wir mal die Autofahrt zusammen hatten und du deine berühmt-berüchtigte Pietro Lombardi-Playlist anhattest, wo jedes Lied sich angehört hat wie Senorita?
Ich habe eine Despacito-Playlist, wo da ist Despacito drin und der Rest sind nur Lieder, die sich anhören wie Despacito. Und da sind, glaube ich, 8 Songs von Pietro Lombardi drin, weil alles, was er macht, ist Despacito.
Genau, ich habe auch so Change Your Running System, ne?
Ja. Richtig.
Ja, das funktioniert halt. Also das geht einfach. Ich habe aber auch durchaus schon auf Tour auch mal ein ganzes K1-Album angemacht.
Boah, weil, das ist aber hart.
Du meinst 5. Du meinst 5 Alben.
Ja, natürlich alle. Weil das Geile ist ja, einen K1-Song zu hören oder eine Single zu hören, das ist schon schrottig, ne? Aber das echte Werk öffnet sich ja quasi, wenn man dann wirklich das Album wahrnimmt. Das ist ja wirklich ein Werk, ein Zusammenhängendes, und das entfesselt ja dann wirklich erst seine Power und sein.
Also ich saß mit Johnny 2016 in so einem Bandbus und wir fuhren nach UK, nach England und haben da komplett England durchquert und Hätte ich eine Knarre gehabt, mir fast in den Kopf geschossen. Ich konnte mich auch nur irgendwie mental ausklinken und die ganze Zeit Fußball auf dem Handy zocken, damit ich aus dieser Welt verschwinde, damit ich mir nicht weiter diese Offenbarung geben muss, weil ich habe meinen Weg zur Erkenntnis da nicht gefunden.
Also du brauchst noch
ein bisschen. Es war eine schwierige Zeit. Aber Prinz von Belvedere auf jeden Fall habe ich verinnerlicht.
Ja, es ist ein toller Song.
Ich muss sagen, ich habe mal eine Autofahrt gehabt, da habe ich mir sämtliche Kollega-Songs angehört mit Johnny. Aber die Oberhärte war, als wir zur Wacken Winternight, glaube ich, gefahren sind und ich das neue JBO-Album hören musste.
Das war auch wirklich eine extrem harte Ansage, ja.
Alter Schwede. Und
ich glaube, das haben wir auch nicht ganz geschafft.
Nee, das war auch echt richtig heftig. Und dann habe ich ein paar Wochen später von der lieben Anna, die bei unserer Plattenfirma arbeitet, so ein kleines Paket bekommen, wo so ein paar neue Platten drin sind.
Da war die.
Und unter anderem war genau diese CD dabei und die steht immer noch ungeöffnet im CD-Regal.
Also ich muss da jetzt auch noch differenzieren, ne, zwischen jemandem etwas vorspielen und jemanden foltern, weil das war, also in England auf der Tour, das war nicht mal eben vorspielen.
Naja, man muss dann alles hören, um es
man kann die Wunden äußerlich nicht sehen, also das ist eigentlich ist schlimm gewesen.
Aber die posttraumatische Stressstörung, die dabei entstanden ist, ist also real. Ne?
Ja, ich schwitze jetzt gerade schon. Also.
Okay, dann lass uns da nicht länger auf diesem Trauma rumreiten. Okay. Du hast jetzt ja so eine Band, Stardew Revolution, so eine Rockband, sage ich mal, auch mit einem eindeutigen Metal-Einfluss, Post-Hardcore.
Darf ich eigentlich zwischendurch etwas trinken oder stört das jetzt die Aufnahme?
Nee,
bist der Bierkapitän, du darfst immer trinken.
Beim Bierkapitän darf man immer trinken.
Ich öffne jetzt permanent die Flasche und mach sie zu.
So. Damit auch die letzte Kohlensäure noch rauskommt.
Ihr müsst wissen, ein Bierkapitän äxt immer jedes Bier sofort. Also der Bierkapitän hat da jetzt 3 Sixpacks stehen, weil wenn er einmal die Flasche am Hals hat, dann läuft's.
Ach so. Genau, du hast so eine Rockband, machst so Rockmusik und jetzt sagst du, bist auch Partyschlager-Fan und hörst das. Jetzt ist es ja aber so, dass du das eben auch nicht nur so ein bisschen machst, sondern du bist wirklich der Bierkapitän. Du hast also jetzt gerade, wie du gesagt hast, natürlich nicht, aber eigentlich bist du auf Mallorca unterwegs und machst da Partyschlager-Business. Wie bist du denn darauf gekommen, das dann auch so ernst zu machen? Also du hast ja jetzt nicht einfach nur im Hobbykeller dir ein Lied zusammengeschraubt und dann das so.
Das stimmt. Also es kam schleichend. Also erstmal waren wir 2016. Ich glaube, bevor das mit euch war, war ich mit den Jungs, mit meiner Band in Polen. Und auf der Rückfahrt von Polen zurück nach Deutschland, da fährt man ja doch ein ganzes Stück, ne? Und da ist einem sehr langweilig. Besonders auf Rückfahrten. Ich finde, Rückfahrten sind immer die allerlangweiligsten Fahrten überhaupt. Da hat man irgendwie auf nichts so richtig Bock. Und
da erwartet einen ja auch nichts außer der bedrückende Alltag.
Ja, also man fährt auf jeden Fall da von Polen zurück nach Deutschland und hat 12 Stunden Fahrt vor sich und dann muss man irgendwie sich unterhalten und man will nicht mit dem anderen reden, also macht man Partyschlager an.
Mhm.
Ja.
So ja, ähnlich wie das bei uns mit Cameron.
Ja, genau. Dann macht man Partyschlager an und plötzlich hat man einen Grund, zusammen zu lachen. Also, das hat funktioniert. Also, es ist, so Psychologie. Also, ja, doch, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Und wir haben sehr viel gelacht, uns über die Texte da kaputt gesickt. Und ja, ob dann jetzt hier, hörst du die Regenwürmer husten oder geh mal Bier holen, war volle Palette. Und irgendwie gibt's da auch ganz viele Lieder, wo die Texte auch gar nicht mal so schlau sind und ausgetüftelt. Und da habe ich mich irgendwie gefragt, so, ey, Alter, ey, weißt du, irgendwie viele von denen, die können doch nicht mal irgendwie einen Ton gerade singen. So, wenn du jetzt selber irgendwie nach Haus fährst und kommst da an und du überlegst dir jetzt so einen Partyschlager-Text, also so einen Song, bist ja halbwegs kreativ und ganz daneben singst du auch nicht die ganze Zeit. Ja, würdest du es da irgendwie schaffen, da auf Mallorca irgendwie Fuß zu fassen? Ja, und hat nicht lange gebraucht. Da habe ich mir das tatsächlich zuerst mal vorgenommen und habe in 2 Minuten den Bierkapitän-Refrain erfunden und der Rest des Songs hat dann so eine halbe Stunde gedauert. Und dann habe ich dieses Grinsen aus dem Gesicht nicht mehr rausbekommen, habe einem Kumpel damals Bescheid gesagt, ey Alter, ich glaube, ich habe einen Hit geschrieben, wir müssen mal ein Demo produzieren. Und eine Woche später haben wir halt angefangen, das Demo zu produzieren für den Song. Und ab da hörte es halt nicht mehr auf. Also, ne, ich hab da irgendwie von Anfang an gedacht, ach du Scheiße, Alter, was hast du da für ein Brett erfunden? Und ja, das musst du durchziehen. Und dementsprechend ist das halt, ne, dieser Enthusiasmus immer mehr geworden und ich habe immer mehr dran gearbeitet und das hat ein Weilchen gedauert, bis das alles so ausgefeilt war. Musikvideo ein Jahr später erst gedreht. Ich habe auch zwischenzeitlich mal einen Oberschenkel 4-fach gebrochen gehabt.
Oh. Und, wie macht man das denn?
Oh, das ist eine andere Geschichte, will ich gar nicht so drüber reden.
War nicht ganz so angenehm.
Nee, ich
hat bin das auch so mit Stufball zu tun?
Nein, ich bin in Saarbrücken, wollte ich zur Sparkasse, weil ich wollte mit meiner damaligen Freundin auf ein Konzert abends und ich hatte aber kein Bargeld mit. Und mit Karte bezahlen konnte man da an der Abendkasse nicht, also noch schnell zur Sparkasse. In Saarbrücken gefahren, im Dunkeln über die Straße gelaufen, weil ich wollte halt schnell Geld holen. Und da habe ich diese Stahlkette nicht gesehen, die da die Straße vom Gehweg trennt. Und der Winkel war perfekt, um den Oberschenkel 4-fach zu brechen. Ouch. Und dann habe ich mir das Geld für das Konzert gespart.
Immerhin.
Ja.
Welches Konzert war das?
Ach, Harlem Gospel Singers.
Ah, okay. Das
ja, aber ich war nämlich die Woche vorher in New York und zur Weihnachtszeit, ne? Und da haben wir es irgendwie nicht geschafft, so auf so ein Weihnachtskonzert zu gehen. Und dann habe ich halt gedacht, so, ach komm, dann schenkst du hier jetzt Harlem Gospel Singers und dann ist die auch glücklich. Ja.
Tja, Schicksal.
War ne? Nix. War wohl nix. Ja, hab mir was einfallen lassen, dass wir nicht hingehen mussten. Kann ich ja jetzt sagen. Wir sind halt jetzt aber nicht mehr zusammen.
Da will ich nochmal ganz kurz einhaken. Das heißt, dein erster Song, den du geschrieben hast, war der Bierkapitän?
Ja, der erste, den ich geschrieben habe, genau.
Alter.
Partyschlager.
Alter, das ist ein 6er am Lotto, ey. Wie krass.
Ja, aber Chapeau. Das ist das. Du bist total unvorbelastet und das ist der erste Moment, in dem du dich öffnest für so eine Idee. Und das war wirklich dieser 2 Minuten. Also eigentlich ist das so, ich war gar nicht Herr meiner selbst. Ich war einfach das Medium, das plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, sein Gehirn aufgeklappt hat und sich empfänglich gemacht hat für diese Offenbarung von außen. Also ich habe einfach nur, wenn du mich fragst, es kam halt irgendwie über mich. Ich habe das eigentlich nur aufgeschrieben, was da in mich rein gepflanzt wurde. Und ja, seitdem warte ich auch darauf, dass das nochmal passiert.
Aber Mama Mallorca ist ja auch ein Mega-Hit.
Ja, also, ich sag mal,
Mama Mallorca. Den singe ich, glaube ich, täglich.
Ja, das freut mich. Das freut mich natürlich total, du alter Schleimer.
Ich hab da
bin halt Fangirl.
Ja, also ich sag mal,
für Jan ist das hier was ganz Besonderes, ja.
Wow, cool, das freut mich. Ja, nee, aber Mama Mallorca kam zum Zeitpunkt, als der Bierkapitän schon ein halbes Jahr raus war. Aber als der Bierkapitän dann im März 2019 so richtig Fahrt aufgenommen hat und dann hat Mama Mallorca keinen mehr interessiert, weil der Bierkapitän da alles plattgewalzt hat. Also irgendwie vom Zeitpunkt her falsch gelaufen. Aber ja, funktioniert live aber trotzdem sehr gut und ist ein schöner Song.
Stimmt. Aber ich muss sagen, dass den ersten Song, den ich von dir gehört habe, war Bruce Willis.
Und ist auch der erste Song, der veröffentlicht wurde.
Den habe ich wo hab ich den denn gehört?
Malle wahrscheinlich.
Ja, aber wo?
Ach so.
Ich glaube, im Bierkönig.
Das da kann sein. Gehört. Das kann sein.
Und da hatte ich mich nämlich noch über die Bruce Willis-Stimme am Anfang, hatte ich mich gewundert, wie dann dieser Malle-Typ diesen Sprecher dafür begeistern konnte und was der wohl an Gage genommen hat. Das weiß ich noch, dass ich darüber nachgedacht habe.
Ja. Habe ich dir darauf mal geantwortet?
Ich glaube, wir haben da mal ganz kurz drüber gesprochen. Das war, glaube ich, aufgrund deiner Tätigkeit in dem Tonstudio, ne?
Ja, genau.
Weiß ich genau. Bescheid.
Ich kenne Manfred Lehmann nämlich privat.
Ja, das ist und nämlich auch der Sprecher von Bruce Willis.
Ja. Genau, richtig, Manfred Lehmann. Also ich habe viele Jahre in einer der größten Sprecheragenturen Deutschlands gearbeitet und im Prinzip habe ich sehr viele Aufträge für Manfred Lehmann, also für den Synchronsprecher, an Land gezogen und habe viele Sprachaufnahmen mit ihm gemacht. Und dementsprechend irgendwann habe ich halt ihm mal den Bierkapitän geschickt, bevor der veröffentlicht war, und hab ihn halt gefragt, ob er irgendwie Lust hat, mir so ein Intro mal einzusprechen, auch für Live-Auftritte und dann Bruce Willis auch. Und der fand das alles total lustig und total geil. Und ja, ich habe auch keinen Cent dafür bezahlt. Also das ist halt ein Freundschaftsgefälligkeitsding gewesen für etwas, was er cool fand.
Das ist mega nice. Ist auch auf jeden Fall ein sehr lustiger Song. Also auch gerade mit den Einspielern. Nochmal einmal zu Mama Mallorca. Ich habe da so im Hinterkopf habe ich eine Verschwörungstheorie. Stimmt das, was ich mir in meinem Gehirn zusammengestückelt habe, dass der Song eigentlich Malle Mallorca heißen müsste? Und das nicht geht, weil der Name geschützt ist? Okay.
Nee, ich finde Mama Mallorca viel, viel schöner. Also mich hatte irgendjemand auch mal gefragt, so, ey, Alter, warum singst du nicht Malle Mallorca? Ich gesagt, so, weil es schlechter klingt als Mama Mallorca.
Okay, weil in meinem Kopf
The Mama Mallorca.
In meinem Kopf ist es nämlich auch irgendwie Malle Mallorca und ich hatte mal irgendwo gelesen, dass der Begriff Malle irgendwie
ja, der ist geschützt.
Markenrechtlich geschützt
beim DPMA genau, ist aber schon seit einer ganzen Weile im Löschungsverfahren, weil das nicht weil nicht da haben sich sehr viele drüber gestritten, ist eigentlich nicht schützbar, genau. War dann geschützt, aber wie gesagt, ist in der Löschung und ich glaube, seitdem bezahlen Songwriter und sowas auch, ich glaube, nichts mehr dafür. Naja, aber weiß ich nicht. Ich wollte es auf jeden Fall nicht und
also
hat mir darüber auch keine Gedanken gemacht.
Idee.
Es war nicht, nee. Ich wollte Mama Mallorca. So wollte ich sagen.
Davon sind auf jeden Fall auch Sticker auf den meisten von unseren Cases. So viel kann ich verraten.
Ich kann euch auch noch 800 schicken. Wenn
ja, klar, hey, immer her damit.
Ich nehme auch gerne 800.
Ich schick die mal zu Jan, die 800. Das passt schon.
Ja, überweist mir nur das Porto an,
ja,
über PayPal. Ja,
okay. Gehen wir mal einmal ganz zurück. Du hast ja irgendwann mal überhaupt mit Musik angefangen, auch wenn das noch nicht Malle Schlager war. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du überhaupt Musik machst?
Dass ich überhaupt Musik mache, kann ich dir sagen. Ich bin mit 13, bin ich in der Schule, 7. Klasse, sitzen geblieben. Da war ich ein total introvertierter, in mich gekehrter Typ. Und dann, ja, habe ich das Schuljahr wiederholt und da wurde irgendwie alles anders. Dann war ich plötzlich nicht mehr der Jüngste und der Kleinste, sondern nur noch fast der Kleinste, aber einer der Ältesten.
Warst du cool.
Ja, und plötzlich hatte man die Gelegenheit, einer der Coolen zu sein. Ja, und ich habe diese Gelegenheit am Schopfe gepackt und ja, hab da, weiß ich nicht, Klassenkameraden gehabt, so mit denen ich angefangen habe, halt so Punk zu hören, also so Ärzte, Tote Hosen und sowas. Und da haben wir angefangen, auch Musik zu machen. Ich habe eine E-Gitarre von meinem Vater schon Ewigkeiten im Schrank stehen gehabt und dann fand das immer cool, wie die aussieht, die E-Gitarre. Und dann wollte ich auch mal spielen. So, und dann, ja, waren die anderen beiden Jungs, mit denen ich halt meine erste Band dann direkt, als wir darüber gesprochen haben, ey, ich habe eine Gitarre, so und so, hey, cool, ich habe auch eine Gitarre. Und dann der andere hat sich dann Schlagzeug gekauft und beziehungsweise kaufen lassen. Und dann haben wir halt direkt da, ohne auch nur einen Ton geprobt zu haben, also beziehungsweise ohne auch nur einen Ton spielen zu können auf unserem Instrument, haben wir eine Band gegründet. Ja, und das war ziemlich cool.
Das ist
und
der beste Weg, lange, das zu machen.
Genau, es klang lange ziemlich scheiße, aber macht nix. Man merkt auch, dass die Verwandten einen lieben, wenn die das ertragen.
Das stimmt. Das braucht ja erstmal sehr viel Toleranz, bis das anhörbar ist. Das,
und da habe ich erst gemerkt, dass meine Eltern mich lieben.
Ja, ich bin da auch bis heute den Eltern von Eike, von unserem Gitarristen, dankbar, bei denen wir jahrelang mit unserer ersten Punkband im Keller gespielt haben, während die irgendwie oben saßen und Tee und Kaffee getrunken haben. Weil das hat sich auch, glaube ich, bis zum Ende nicht wirklich anhörbar angehört. Also an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank. Also das ist eine ähnliche roughe Punk-Vergangenheit.
Quasi. Da können aber viele Ähnliches berichten.
Wobei in NRW sind ja alle super Musiker, habe ich festgestellt. Von daher war das wahrscheinlich nicht ganz so schlimm.
Ja, kann sein, weil die Talente anders verteilt wurden nach Bundesland, ne?
Genau, die werden ja nach Einwohnerzahl verteilt und deswegen sind sehr viele gute Musiker dann NRW zugeteilt worden. Und das ja, ist so ein bisschen überproportional, ich glaube auch.
Vom Himmelsteam, also wegen, eingesetzt von diesem Herrn Gott.
Ja, der ist sehr nah an der CDU, deswegen hat er da, haben die da so eine Connection. Gut, wie ging's dann weiter?
Ja, hab dann Musik gemacht, wurde, weiß ich nicht, da war ich dann 14, als ich die Band gegründet hatte. Und mit 16 haben wir unseren Namen umbenannt, dann haben wir angefangen, Crossover zu machen. Und haben dann versucht, auf Englisch zu singen statt auf Deutsch. Und ja, nahm so seine Entwicklung. Dann habe ich, glaube ich, weiß ich, in den nächsten 3-4 Jahren haben wir 10 verschiedene Bandnamen gehabt. Und irgendwann so 2003 bin ich in meine erste ambitionierte Band eingestiegen. Das war damals Pencil Case, hieß die. Die hatten schon, bevor ich eingestiegen bin, so ein bisschen was gerissen und so ein WDR-Rockpalast-Auftritt, bei dem ich auch dabei war. Und
krass.
Ja, und da war das so, wie alt war ich da? 21. Da hatte ich dann auch Bock, boah, komm, du gibst jetzt mal Gas und so, ne, hier, schaust du mal, was so geht, so, ne, weil Rockpalast-Auftritt ist schon mal voll was Geiles, so, und hat Bock gemacht, und 2005 bin ich aus der Band ausgestiegen und hab dann mein eigenes Ding gemacht mit Star Revolution.
Wolltest du denn von Musik leben, oder war das mehr Hobby und Leidenschaft?
Gar nicht mal, ich wollte schon irgendwie coole Konzerte spielen, also, ne, klar, nicht immer nur AZ oder so, auch wenn ich das immer gern gemacht hab. Na, aber keine Ahnung, also eigentlich war so die Vision immer, ey, komm, Alter, Bizarre-Festival oder Rock am Ring, ey, boah, das muss in deinem Leben, muss das irgendwie einmal klappen oder Wacken oder so, ne, und das war so eigentlich so der Gedanke, so, boah, einmal auf so einer großen Bühne und so, ne, das war die große Motivation.
Star Revolution war dann ja auch gleich, wie du ja eben auch schon gesagt hast, so dein Ding, ne, das heißt, da hast du auch von Anfang an da auch das komplette Songwriting gemacht und die ganzen.
Ja, das startete eigentlich Ende 2004, 2005, als ich so mit meiner damaligen Band, ja, so unzufrieden wurde, weil das da alles, ja, nicht so ganz so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hatte ich eher Lust, weiß ich nicht, mal was Eigenes zu machen, mit eigenen Songs, auch selber, ne, nicht immer dieser demokratischen Bandstruktur unterworfen zu sein und halt wirklich, ne, also so Songwriting-technisch halt eigene Entscheidungen zu treffen, ganz bis zum Ende. Und hab dann angefangen, Songs zu schreiben, auch selber zu produzieren, also vorzuproduzieren am Rechner. Und, ne, das heißt, programmiert das Schlagzeug, spielt die Gitarren ein, erfindet halt, ne, alles, jedes Instrument, spielt den Bass ein, macht dann alle Gesangsaufnahmen, so dass im Prinzip dann ein fertiger Song bei rauskommt, wo halt nur ein Mensch dran gesessen hat und der bin ich. Mhm. So, und hab da irgendwie so drei, vier, fünf Songs geschrieben und bin damit dann abends in die Disco gegangen in Aachen. Da gab's noch ein paar Diskotheken, wo halt immer so Rock und Metal lief. Und hab auf CD die paar Lieder gebrannt und hab die verteilt an Leute. Und ne, die Reaktionen darauf waren halt echt abgefahren, weil viele von denen haben mich dann irgendwie angeschrieben oder angequatscht, meinten so, boah, Alter, das ist ja echt geiles Zeug. Und wenn du da eine richtige Band draus machen willst, dann sag uns Bescheid so, ne? Würden wir echt gern mitspielen so. Und dann war das für mich. Ja, eigentlich hat es nicht lange gedauert, da habe ich mir gedacht, so, ey, komm, eigentlich bringt das ja gar nichts, wenn du das wirklich nur für dich als Solo-Projekt machst, sondern eigentlich ist es ja ein cooles Ziel, wenn man das als Band auch wirklich aufzieht so. Mhm. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis ich halt, ne, was waren wir damals? Ein Quartett, wir waren zu viert. Schlagzeuger, ich mit Gitarre, damaliger Kumpel, Gitarrist und Jens, der halt jetzt auch noch in der Band ist, am Bass. Mhm. Und da haben wir im Prinzip ein paar Monate später dann das erste Konzert gegeben und ab da haben wir echt viel live gespielt.
Hat dir eigentlich Jens mal erzählt, was ich zu ihm gesagt habe, als ich ihn das erste Mal getroffen habe?
Nee, was denn?
Ich habe ihn gesehen und dann haben wir kurz gequatscht. Dann meine ich so, sag mal, bist du eigentlich der Bruder von Pat? Nee, bist du der Bruder von Pat? Und er so, hä, nee, wieso? Ich sage, ihr seht euch so ähnlich. Hä, nee, überhaupt nicht. Und er war so richtig angepisst davon. Ich so, tut mir leid, aber ich finde, ihr seht euch so ähnlich. Nee. Mit dem bin ich nicht verwandt.
Also da muss ich jetzt aber wirklich auch widersprechen. Sag mal, was hast du denn auf den Augen, mein Freund? Ich muss jetzt auch wirklich mal überlegen, ob ich das jetzt hier, ja, ob wir die Sendung jetzt fortsetzen. Ja.
ob wir an der Stelle vielleicht lieber abbrechen, ne? Also das ist schon...
Ja. Ich trinke mal
schnell was, ja? Moment.
Spül's weg.
So, dann vergessen wir das mal jetzt eben ganz schnell.
Das jetzt nicht passiert. Es kam dann ja, also du hast ja schon gesagt, es gab dann auch eine Pause. Das hatten wir ja vorhin schon. Also es gab zwei Jahre oder so, habt ihr dann eine Pause gemacht nach dem ersten Album?
Genau. Haben wir. Also ja. Genau, erste Album war 2008, Sommer 2008. Dann haben wir damit noch live gespielt, so ein Dreivierteljahr, ein Jahr. Und Sommer 2009 habe ich dann eine Pause einberufen. Lag daran, dass ich 2008 mein Studium abgebrochen habe nach 10 Semestern. Und mich dafür entschieden habe, eine Ausbildung anzufangen. Und das war für mich als IT-Systemkaufmann. Und das war für mich ein krasser Einbruch meines Alltags und meines Lebens, dass ich im Prinzip, ja, plötzlich bist du halt Vollzeit berufstätig. Und ne, wir hatten da auch noch statt 40 Stunden die Woche 42 Stunden die Woche normale, reguläre Arbeitszeit. Und dann wolltest du auch ein bisschen mehr verdienen als das weniger Azubi-Gehalt, was man da bekommen hat. Und dann hat man auch noch Überstunden reingekloppt. Und da war man eigentlich so Freitagabend, wenn man dann Feierabend hatte um 18, 19 Uhr, war man echt fertig. Und da hat man wirklich echt nicht mehr viel Power gehabt, noch irgendwie am Wochenende dann die 550 Kilometer nach Hamburg zu fahren, um da irgendwie aufzutreten. Ja, und da habe ich dann irgendwie, also nach dem ersten Ausbildungsjahr habe ich gesagt, ey Leute, Luft ist raus, sorry, wir müssen mal Pause machen so, weil muss das Ding hier irgendwie zu einem Ende bringen, ohne dabei irgendwie abzukratzen vor Müdigkeit und vor körperlicher Kaputtheit. Und dann haben wir halt eine Pause gemacht.
Verständlich. So, dann ging es ja aber irgendwann wieder los. Das hattest du ja auch schon so ein bisschen erklärt. Ich glaube, da war Malik ja auch ein wichtiger Faktor, ne? Also,
ja, auf jeden
dass
Fall.
Ihr euch zusammengetan habt und das quasi neu gestartet habt.
Genau, im Prinzip die Band umbesetzt, weil Samuel ist dann auch nicht mehr mit eingestiegen, weil er damals...
Der Manny, ne?
Genau, Manny ist heute Manny. Der hat zwischenzeitlich, damals hat er bei Longing for Tomorrow gespielt, Bass gespielt, ne, die gibt's glaube ich jetzt nicht mehr, aber die waren auch ganz gut unterwegs in der Alternative-Punk-Richtung und er hat dann Innosid gegründet und dann später Manny, genau, ist heute als Manny unterwegs.
Den hatten wir auch schon als Gast da, auch ein
ja, total klasse unsympathischer Typ.
Ja, finde ich auch. Keine Grüße an dieser Stelle.
Er ist vollkommen unsympathisch, aber ehrlich ist er.
Ja, immerhin.
Ja.
Kürzlich mal wieder sein aktuelles Album gehört, tatsächlich. Das
was auch ziemlich
wirklich gut ist.
Ja.
Dafür, dass er so ein Unsympath ist.
Er ist ein doofer Typ. Also, ich wollte jetzt hier nicht hier ihn schlecht reden. Nicht, dass jemand diese Ironie falsch versteht. Er ist ein guter Typ.
Nicht, dass die Leute nur bis zu der Stelle die Folge gehört haben. Ne?
Und dann ausgeklinkt
dann
haben.
Dann direkt löschen. Die ganzen Many-Fans, die immer die Folgen hören. So, und dann kam irgendwann deine Idee dazu, das haben wir ja auch schon durchgenommen, wie du dann drauf gekommen bist. Dann haben wir Gangnam Style gemacht.
Genau, und da spätestens da hättest du eigentlich wissen müssen, dass ich mit Scheiße, also mit lustigem Scheiß, doch
dass du da was mit anfangen kannst.
Ja.
Das stimmt.
Ja, deswegen verstehe ich nicht, dass du hier halt so erstaunt tust.
Du, das ist hier Devil's Advocate, weißt du? Für unsere Hörer, die sich fragen, wie das sein kann, muss ich so ein bisschen den Blöden spielen, weil ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Du brauchst sie nicht spielen. Ja.
Ja, meistens nicht. In diesem Fall so ein bisschen wenigstens.
Nee, ist okay.
Genau, dann haben wir auch schon gesagt, der Bierkapitän war auf jeden Fall ein Hit und da muss man auch wirklich sagen, der war tatsächlich einer der großen Sommerhits 2019 auf Mallorca und wahrscheinlich auch lief der auch schon am Goldstrand mal oder so, aber Also um das mal auch für die Hörer, die das, den Song vielleicht noch nicht kennen, in Relation zu setzen. Da gibt es auch diverse Leute, die Tätowierungen haben. Dann war das auch ein beliebtes Kostüm quasi, Kapitänsmütze aufzusetzen und sagen, ich bin der Bierkapitän.
Also halt, stopp. Also um mal diese Relation fassen zu können, es ist so, ich sag's mal, wie es ist. Wenn man auf Mallorca ist, in Ballermann-Nähe, da laufen diverse fliegende Händler rum, sagen wir es mal so,
Helmut,
und verkaufen, verkaufen Sonnenbrillen und sonstigen Schnickschnack. Und die, ja, die haben Kapitänsmützen jetzt im Sortiment. Also es wurde ein neuer Artikel in diesen Stamm aufgenommen. Aufgrund des Songs, also das ist halt...
Na, ich muss korrigieren. Die hatten vorher schon Kapitänsmützen im Sortiment, aber die haben letztes Jahr, so ab April, Mai, die wussten selber gar nicht, warum auf einmal diese verkackte Kapitänsmütze das mega Absatzprodukt Nummer 1 ist, dass die Leute den aus den Händen gerissen haben. Und und ich wusste aber auch nicht, dass diese Kapitänsmützen da plötzlich so der Renner sind. Und wurde dann irgendwie angerufen, dann sagt man mir, boah, Alter, hier, ey, Patrick, boah, Alter, genial, was du dir da einfallen lassen hast auf Mallorca. Ich so, was denn? Er so, ja, hier, das mit den Kapitänsmützen, Alter, mega. Und ich so, was redest du denn da?
Er
so, ja, hier, Alter, dass du das so hinbekommen hast. Wie clever, wie genial das einfach ist, die Senegalesen mit ins Boot zu holen, dass sie die Kapitänsmützen verkaufen. Mega. Und ich so, ja, gute Idee, ne?
Kein Cent dran verdient, aber ja, war klasse.
Nee, ist halt einfach passiert, dass das fällt halt unter Eigendynamik. Also das sind so Faktoren, die einen Song zu einem Hit machen, die kannst du nicht beeinflussen. Und das wird definitiv auf jeden Fall so ein Punkt, ein so ein Faktor, der dafür gesorgt hat, dass der Song größer geworden ist.
Ja, und vor allen Dingen.
Weil ich sag mal, das ist auf jeden Fall der Song, der am Ballermann am sichtbarsten gewesen ist.
Mhm. Ja, ist ja auch mit dieser Idee vom Bierkapitän, den man, wie gesagt, ja auch sehr gut nachspielen kann. Dann mit diesem, kann ich bitte mal die Bierbäuche sehen, als interaktiver Move, den man dann auch lustig machen kann. Ist auf jeden Fall, hat auch gutes Potenzial, so eine Eigendynamik zu entwickeln, die man dann selbst vielleicht nicht mehr ganz kontrollieren kann.
Natürlich auch psychologisch, mir die Leute ins Boot zu holen, die eigentlich ein körperliches Defizit haben, ja, dass man dann plötzlich wieder auf etwas, was eigentlich ein Defizit ist, auf einmal kannst du da wieder stolz drauf sein.
Da kann auch jeder mitmachen.
Ja,
da kann halt jeder.
Ich habe auch das Gefühl, im Social Media
ich habe Leute damit glücklich gemacht, ja.
Ist der Song sehr beliebt bei Frauen auch, ne? Muss ich sagen, Social Media mäßig sieht man da oft Frauen, die den Song abfeiern.
Also die letzten Tattoo-Fotos, die ich bekommen habe, waren auf jeden Fall mit Bierkapitän, Klammer auf, in, Klammer zu.
Finde ich auch geil, weil wenn man weiblich ist, weiß man doch eigentlich, also dann braucht man es eigentlich nicht mehr in Klammern setzen, aber ja. Ist mir auch aufgefallen. Ja, ist ein Unisex-Phänomen. Auf jeden Fall. Bierkapitän kann jeder sein und da hast du schon recht, also es ist tatsächlich auch, da ist ein dicker Bauch auf einmal von Vorteil und wenn nicht, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es ist Inklusion ein wichtiger Faktor beim Bierkapitän auch.
Naja, ja.
Aber wie du schon gesagt hast, dass du eigentlich darauf wartest, dass dir wieder so eine Eingebung kommt, ne? Stelle ich es mir auch tatsächlich schwer vor, da in dem Sinne anzuknüpfen. Ich meine, klar, es gibt andere und neue Songs von dir, aber sowas nochmal hinzubekommen, dass sowas so eine Eigendynamik bekommt, ist sicherlich nicht so einfach. Ich kann mir vorstellen, dass du da viel in deinem Songwriting-Labor tüftelst und guckst, ob dir wieder sowas einfällt.
Es ist immer auch abhängig von so vielen Faktoren. Also der Zeitpunkt spielt eine Rolle, weil ich bin mir sicher, wäre der Bierkapitän ein Jahr vorher rausgekommen, hätte er keine Chance gehabt. Also so in einem Jahr, wo Mama Lauda und Saufen morgens, mittags, abends, I Love Malle und sowas.
Es kann nicht so viele von diesen Hits geben auf einmal, ne?
Genau, und das war also auch der richtige Zeitpunkt. Und wie gesagt, der Song, der war da, als der so richtig Fahrt aufgenommen hat, war der auch schon 3-4 Monate schon veröffentlicht. Ne? Also ich habe das in der Solo-Version rausgebracht. Ja. Antizyklisch Ende Oktober, als die Saison gerade zu Ende war, um da ein bisschen mehr, damit das überhaupt als Produkt wahrgenommen wird. So, ne? Ja. Und das hat dann ein bisschen gebraucht, ne? Karneval kam dann und das lief dann vereinzelt auch schon auf einigen Karnevalszügen. Und dann als so Ende Februar, Anfang März, als so Mallorca-Vorsaison war, da haben sich unheimlich viele Leute, haben sich den Bierkapitän dann im Bierkönig gewünscht. ne, weil der Laden hat das ganze Jahr über auf und die haben sich den gewünscht und den DJs ist das natürlich aufgefallen. Hä, Alter, was wünschen die sich denn jetzt hier? Was ist das denn für ein Song, was die sich da wünschen, so, ne? Und ja, das ist halt bei vielen dann auch hängen geblieben und dann passierte das plötzlich.
Ist das tatsächlich also Mund zu Mund oder hast du da auch irgendwie eine Promo-Agentur angeheuert, die das zum Beispiel an DJs rausschickt, also Club-Promotion tatsächlich gemacht
also
dafür?
Also als ich die erste Veröffentlichung gemacht habe mit der Solo-Version, habe ich auch Promo-Agenturen, also bemustert, ne? Also das heißt Bemusterungen gebucht, die machen dann DJ-Promotion.
Genau, die schicken das Ding dann halt rum.
Genau, die schicken das rum, die DJs, dann gibt's auch einige Promotion-Agenturen, da kriegst du dann auch Feedback von den DJs und oder auch Schulnoten und Auch als ich die Duett-Version dann veröffentlicht habe über mein Label, auch da habe ich halt nochmal die Promotions gebucht und sowas. Und auch da kamen sehr viele DJ-Feedbacks mit, boah, also so Schulnoten, ne, also hier, boah, glatte 5, voll scheiße, ja. Wird nix, boah, nee, funktioniert nicht, und sowas. Und das fand ich halt lustig, weil ich wusste von Anfang an, also weder ein DJ entscheidet das, ob ein Song zum Hit wird, das entscheidet auch nicht der Partyschlager-Songwriter schlechthin, der seit 25 Jahren im Business ist, entscheidet einfach gar keiner von denen. Es entscheiden einzig und allein nur die Leute, die den Song halt irgendwie hören und den dann halt wieder hören wollen.
Ja, ja klar. Ich meine, wenn die da stehen und feiern und immer wieder Bierkapitän hören wollen, dann kannst du dich halt nicht wehren als DJ, ne? Also dann, wenn das einmal so eine Größe angenommen hat, dann ist am Ende doch der Feiernde am längeren Hebel.
So. Ja. Und ich habe halt schon groß gestaunt, als ich auf meiner ersten Olé-Party aufgetreten bin. Das war dann so, wann war denn das? War das Ende Mai? Keine Ahnung, das war dann vor 12.000 Leuten. Irgendwas ganz Großes, ob das Mönchengladbach war oder so, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Aber, weißt du, dann singst du den Song einmal an, und dann singen die alle den Bierkapitän und ich habe mir gedacht, Alter, wie kann das denn jetzt passiert sein? Hier stehen einfach 12.000 irgendwelche Leute, ne? Ich bin ja noch gar nicht bekannt und so, aber die können alle diesen Text singen. Was zur Hölle ist da passiert? So, und das sind so Mechanismen, das ist für mich nicht greifbar. Das ist irgendwie ist dieser Song bekannt geworden.
Ja, irre.
Was war das Größte, was du gespielt hast bis jetzt mit Richard Bier?
Ich glaube, das war ob's Mönchengladbach das Stadion war oder in Dortmund auf der Olé-Party, ich glaube, da waren, glaube ich, 14.000 oder 15.000. Sowas schon für das, also was ich so aus dem Rockbereich kenne und auch von meinen Partyschlager-Auftritten, ist das schon eine Dimension, die wirklich, echt beeindruckend ist.
Was ich halt so krass finde beim Bierkapitän, gefühlt kennt den jeder, mit dem ich spreche. Und ich glaube, du hast dadurch natürlich auch viele Leute, die vielleicht neidisch sind, dass die so einen Song nicht geschrieben haben. Ich glaube, deswegen ist es für dich auch umso schwerer, einen Folgesong zu schreiben, weil jeder drauf schielt und sich dann freut, wenn du nicht einen Hit schreibst oder der nächste Song nicht so gut ankommt. Das macht natürlich auch wahnsinnigen Druck. Dann, ne?
Ich kann dir dazu sagen, ja, es macht viele Leute nicht glücklich, dass da so ein Kerl auf einmal kommt und weil man muss nichts wissen, ne? Aus dem Nichts, genau, wenn sowas passiert, weißt du, da kommt halt Mallorca-Szene, ne, da gibt's ein paar Künstler, die verdienen da Geld mit, weißt du, und die haben da ihre Auftritte und da kommt ein neuer dazu. Und der bekommt dann plötzlich Buchungen ab, ne? Und ich habe seit Sommer ungefähr 100 Auftritte gehabt. Das sind dann alles Auftritte, die irgendein anderer Künstler weniger hat in diesem Jahr. Ja. Ne? Weil es gibt nur so und so viele halt Slots, um halt Auftritte zu bekommen so. Und irgendjemand hat jetzt dann weniger verdient. Und da geht's natürlich auch um Existenzen und sowas. Und da ist der eine oder andere ist dann halt ja, gar nicht mal so amused. Und auf der anderen Seite verstehe ich das natürlich so, ne? Aber es ist halt schon eine umkämpfte Branche. Da wird einem nicht viel gegönnt. Also man muss sich da auf jeden Fall durchkämpfen. Und wenn du mich nach einem Nachfolger vom Bierkapitän fragst, ja, es gibt einen Nachfolger, der hat auch, bevor der Bierkapitän raus war, live immer besser funktioniert als der Bierkapitän. Und ich sag mal, den hätte ich jetzt eigentlich rausgebracht, wenn diese Saison jetzt ganz normal gelaufen wäre. Aber dadurch, dass wir jetzt gerade so ein Corona-Übergangsjahr haben, habe ich mich halt vor 3 Wochen dagegen entschlossen, den rauszubringen und habe halt Zeig mir den Weg reingeschoben. So, eben, weil ich sonst, ich hätte sonst wirklich weinen müssen, weil jetzt einen Song zu verschleudern, wo ich ganz genau weiß, 98% meiner Verbreitungskanäle sind einfach gerade einfach inaktiv, ne, weil es keine Partys gibt, es gibt keine Auftritte, es gibt nirgendwo legen DJs auf, ja, und nur online, das macht nicht die Reichweite, die man braucht.
Nee, bei Partymusik funktioniert das ja nicht so, also die Leute müssen ja quasi dazu feiern. Und das und passiert die Musik zu Hause irgendwo nicht so.
Das erste Mal hören, genau.
Ja, und zwar müssen sie das erste Mal hören, wenn sie gerade richtig irgendwie Spaß haben und ein Bierchen trinken und irgendwie mit Freunden zusammen sind.
Das Erlebnis brauchen die dazu, ne?
Ja. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen anders als bei Rockmusik. Weißt du, bei Rockmusik läuft das viel über, ne, weiß ich nicht, ob jetzt online oder halt irgendwo mal gehört haben und man wird da auch. Bei Rockmusik wirst du schnell Fan einer Band, so, ne, und verfolgst diese Band dann und bleibst am Ball und, weiß ich nicht, holst dir dann alle 2 Jahre mal das neue Album und das ist ein Partyschlager ganz anders. Also, eigentlich geht's da wirklich nur um die Hits und viele von denen wissen auch gar nicht, wer ist der Sänger dieses Hits und das interessiert, ist auch weniger interessant für die meisten, so, ne, es geht einfach nur darum, ne, viele gehen ja dann, ob sie jetzt auf Mallorca sind oder auf irgendeiner anderen Saufparty, hören die halt ein Lied, das bleibt hängen, ne, ob es nur ein Schlagwort ist und das ist beim Bierkapitän, ist es wirklich nur, es sind 3 Worte, die hängen bleiben, so, Bierkapitän, Bierbäuche sehen. Und das ist das, was bei den Leuten halt hängen bleibt. Und als allerletztes ist die Information, die bei denen hängen bleibt, ist, dass der Interpret davon Richard Beer ist.
Ja, genau, das meinten wir ja schon. Also das, und dann hat das Ding natürlich so eine gewisse Halbwertszeit, wo es noch ein Party-Hit ist, bis dann die nächsten paar Dinger kommen, die dann, ja, oder bis dann was kommt, was das auch so als Running Gag ablöst, sozusagen. Ne?
Ja,
so
man muss sich auf jeden Fall, muss man sich Jahr für Jahr beweisen. Und ich habe mir da jetzt keinen großen Kopf gemacht, weil ich habe, wie gesagt, schon zu der Zeit ein paar Lieder geschrieben, wo ich denke, die sind wirklich gut und auch auf einem ähnlichen Level. Also wie gesagt, ein Bierkapitän-Nachfolger gibt es. Ne? Ist natürlich kein Bierkapitän 2, aber ich denke,
immer
der Song
noch
wird toll laufen. Bierkapitänin?
Ja, stimmt, jetzt inzwischen.
Habe ich ein paar Mädels auf die Idee gebracht,
Bierkapitänin. Ganz kreativ. Ja. Okay, also das, der Plan für die Zukunft ist jetzt quasi, oder für nächstes Jahr, sage ich mal, weil du hast ja auch schon gesagt, das unterscheidet es ja auch zu Rockbands, es ist quasi ein Saisonbetrieb. Wenn die Partysaison 2021 losgeht, dann gibst du quasi wieder Vollgas.
Ja, also ich warte ab, bis Veranstaltungen wieder möglichst ohne Einschränkungen stattfinden können und halt so, ja, die Veranstaltungsmaschinerie wieder am Start ist und Leute wirklich, also jetzt ohne hier, ne, Auflagen, also ohne, dass man irgendwie nur 200 Leute reinlassen darf ne, oder Autokino-Veranstaltungen machen muss, wo halt nur ein Bruchteil der Leute dann da ist, ne, weil die Anzahl der Veranstaltungen ist halt gerade jetzt wirklich auf Minimum. Und
klar.
Megapark ist auch wichtig, ne? Mallorca, dass man auf Mallorca regelmäßig Auftritte hat.
Das hätte ich mir jetzt auch gedacht. Man muss da ja wahrscheinlich schon auch hart dran das Feld bearbeiten, sozusagen. Also wirklich auch präsent sein auf Mallorca, ne? Und das da.
Darf ich mal was zum Live-Geschäft auf Mallorca fragen? Und zwar, es gibt so eine Urban Legend, dass man als Malle-Star entweder.
Ja, das stimmt. Wenn man im Megapark einmal aufgetreten ist, dann darf man nicht mehr im Bierkönig auftreten. Andersrum gilt das aber auch.
Dann bist du verbrannt, ne? Für den anderen.
Ja. Ich glaube, da gibt es so eine inoffizielle Regelung.
Ja, warum hat sich den Megapark entschieden?
Haben den Markt so aufgeteilt, ne?
Ich sag mal, die Beträge haben gestimmt.
Okay.
Nee, es hat sich einfach, also keine Ahnung, man muss ja, also wenn man jetzt da neu als Partyschlager-Künstler am Start ist und dann ein
das heißt,
Brett wie Bierkapitän,
kriegen, ne?
Da hat, kommt es natürlich drauf an, es gibt ein Zeitfenster, Opening im Bierkönig ist immer Ende April, im Megapark ist es Anfang Mai und als Partyschlager-Künstler ist natürlich wichtig, dass du in einem dieser beiden Läden irgendwie stattfindest und da Auftritte hast und es ist ganz einfach so, dass der Bierkönig kein Interesse hatte. Und der Megapark hatte großes Interesse. Und da ist es eigentlich ist scheißegal, wie da die persönliche Präferenz jetzt ist. Für mich ist es auf jeden Fall existenziell gewesen, dass ich in einem dieser beiden Läden stattfinde. Und da war ich natürlich super dankbar dafür, dass der Megapark mir ein Angebot gemacht hat und dass ich beim Opening dabei war und dann, ich glaube, 10 oder 11 Auftritte hatte im Sommer. Ja.
Ja, das Weil, ist ja auch perfekt.
Das ist im Prinzip der Türöffner für die Veranstaltungen in Deutschland.
Ist das dann so eine Gang von Partyschlagerkünstlern, die dann sagen, oh, wir sind hier Team Megapark und wir sind Team Bierkönig und man hat dann untereinander was zu tun miteinander oder ist da jeder für sich wirklich?
Also ich persönlich, also man kennt sich, ne, und hin und wieder läuft man sich über den Weg oder, ne, keine Ahnung, als Megapark-Künstler ist so am Tag treten meistens so 2 oder 3 Megapark-Künstler auf, also, ne, ist unterschiedlich von Uhrzeiten her. Mal der eine um 13 Uhr, der andere um 17 Uhr, der andere um 20.30 Uhr oder aber um 0 Uhr tritt noch einer auf.
Und aber immer Jürgen Dreves.
Nee, er immer. Mittlerweile ein bisschen seltener. Er mittlerweile ein bisschen seltener, ne? Weil ich glaube, der ist auch schon vom Alter.
Sein,
der
ist nicht mehr der Jüngste.
Vom Alter her, er hat es sich verdient, dann nicht jeden Tag auf der Bühne stehen zu müssen. Ja.
Ja,
ja und das. Ja, ich sag mal, unter uns Künstlern da, klar, da hat man mit einigen hat man was zu tun, mit den anderen weniger. Also ich sag mal, ich hab versucht zum Beispiel, ich hatte um 17 Uhr einen Auftritt und um 20:30 war Blümchen dran. Und ich hab halt, ich hab versucht halt, ne, da komm, Blümchen, das muss jetzt irgendwie möglich sein, ne, unter Megapark-Künstlern mal irgendwie ein bisschen zu
Johnny
quatschen.
Johnny hat Blümchen
so.
Gesagt.
Alter,
er hat Blümchen
Alter,
gesagt.
Fehlanzeige. Also Jasmin Wagner hatte ihre eigenen Securities mit, die haben sie sowas von abgeschirmt. Also ich, also ich hätte noch nicht mal einen Blumenstrauß ihr hinterher werfen können, weil sie war so weit weg.
Das wollte ich nicht hören.
Wollte gerade sagen, das wirft jetzt natürlich so ein bisschen so ein Licht drauf, was Jan nicht so gern mag, ne?
Ja, also das war auf jeden Fall, hat mir... Ja, also wenn es so ist, also ich muss sagen, klar, wenn der Bierkapitän, ne, Jasmin Wagen, also ihr Blümchen, ja, anflirten möchte, ne, klar. Ja, also wenn der Bierkapitän so abgewiesen wird, ja, auf so eine Art und Weise, indem man ihn einfach wirklich komplett ignoriert hat und als ob es ihm nicht gäbe und so, das ist schon, ja, das, da muss man sagen, muss eine Traumfrau sein. Also die kann sich die Kerle einfach so aussuchen.
Ganz offensichtlich.
Mit denen sie redet.
Ja.
Ja.
Hey Blümchen, wenn du das hörst, ne? Nächstes Mal wird aber mal der Blumenstrauß vom Bierkapitän angenommen, würde ich sagen.
Das würde ich auch vorschreiben an dieser Stelle. Und
Johnny, warst du schon mal im Megapark?
Nee, war ich noch nicht. Ich warte noch drauf, dass du mich da mal entführst.
Ansonsten auch interessant, ich hatte auch Tage, an denen ich zum Beispiel, wo 3 Stunden nach mir K1 aufgetreten ist. Mit K1 habe ich auch keinen Kontakt gehabt. Mit dem Wendler auch nicht. Ne, Michael Wendler, das war eigentlich ein cooler Abend, weil ich hatte wirklich so 2 Stündchen vorher bin ich aufgetreten, da war der Laden wirklich schon bumsvoll und dann habe ich am Ende quasi Sie liebt den DJ angestimmt und dann haben alle Leute Bu gerufen.
Oh.
Und
gutes Zeichen.
Ja, hab ich gesagt, war nur ein Scherz, ja, lass uns nochmal Bierkapitän singen und dann waren die auch wieder gut gelaunt, aber dann beim Wendler, als der dann kam, erstmal ist er eine Stunde zu spät gekommen. Und die eine, also der Laden ist so richtig, richtig bumsvoll gewesen dann. Also es sind so viele Leute dahin gekommen, dass der einfach bis ganz hinten durch war der wirklich rappelvoll. Und weißt du, die Leute, die buhen den aus, wenn der kommt. Aber die sind trotzdem den ganzen Auftritt über da und ziehen sich das rein. Mhm. Und ja, weiß ich nicht. Und
ist halt auch egal, ob sie ihn scheiße finden. Ja. Dann die
ist egal, ob sie ihn scheiße Party. Finden. Genau, der Laden ist bumsvoll. Er macht da sein Schlagerprogramm und die Leute finden's geil, dass sie den Wendler sehen können. Nicht, weil sie ihn geil finden, sondern weil sie den Wendler sehen können.
Sind sie wenigstens dabei gewesen, ne?
Hat er oben oder unten gespielt?
Oben.
Oben. Und du spielst auch oben, ne?
Ich habe alle Auftritte oben gehabt. In der, hier, Dings da, wie heißt es, auf der Bühne des Todes.
Oh, wieso?
Ja, sagt man so im Megapark. Weil oben sind die Bedingungen ein bisschen erschwert, dadurch, dass es da eine Lautstärkebegrenzung gibt. Weil das ist ja im Prinzip ein Freiluftgarten, ein Freiluftbiergarten. Und ich weiß nicht, wie die Dezibelbegrenzung da ist, aber irgendwas so um die 75 oder 80 Dezibel, das ist wirklich sehr leise. Ja, und das ist natürlich sehr groß und wenn man da auf der Bühne steht und man besingt die Leute, die hören sehr wenig von deiner Musik. Ja, und es ist eigentlich, ist es schwierig, überhaupt irgendeine Animation da zu hören von dem Künstler, der da auf der Bühne steht. Und wenn du die Texte noch nicht kennst, dann ist es eigentlich vollkommen unmöglich mitzusingen. Also du musst die Texte da kennen, ja. Sonst kannst du kaum irgendwie bei jemandem mitsingen. Und wenn du da, wie ich jetzt, da Newcomer bist und du musst 35 Minuten die Leute irgendwie unterhalten, ist das, da musst du dich vorher einmal damit auseinandersetzen, wie schaffst du das denn, dass die Leute, dass denen nicht nach 10 Minuten langweilig wird. Und das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Und wenn du auch nur irgendetwas wirklich gravierend falsch machst, also ob du jetzt scheiße singst oder du bist ein schüchterner, oder du hast keine Ausstrahlung oder ja, vergisst den Text die ganze Zeit oder hast blöde Lieder, dann buhnen die Leute dich halt aus oder die drehen sich mit dem Rücken zu dir und das passiert dort sehr viel schneller als auf einer Bühne in Deutschland auf einem Festival.
Hast du denn da richtig Recherche betrieben oder machst du einfach dein Ding?
Recherche? Was für eine Recherche meinst du?
Ja, dass du da mal hingefahren bist, hast geguckt, wie andere Künstler das machen, hast dir vielleicht ein Konzept zurechtgelegt, dir vielleicht ein paar Sachen abgeguckt von anderen Künstlern, die schon jahrelang da sind
Fall.
Oder so.
Also ich habe ja angefangen, also so als ich die Bierkapitän-Idee hatte, da habe ich auch angefangen, mir so Partyschlager-Auftritte anzugucken, hab mal so Konzertkarten gekauft für so ein Partyschlager-Festival, wo dann irgendwie viele Künstler aufgetreten sind, wie Ina Colada, Sabotage.
Oh, die ist super.
Die Atzen waren da auch und Mia Julia, Lorenz Büffel und so welche und Alm Klausi. Und da guckst du dir an, wie die das genau machen und was die da machen, und passt halt, schaust dir das mit anderen Augen an, also nicht nur als Musikfan und Partyschlagerfan, sondern was macht der jetzt als Künstler, um die Leute halt zu animieren, dass die halt mitmachen so. Und wenn du, ich sag mal so, ganz gezielt so 30, 40 Auftritte dir anguckst, kannst du dich auf jeden Fall viel inspirieren lassen. Micky Krause macht das total genial. Also der kriegt die Leute echt, also in dreiviertel Stunde, echt ziemlich gut animiert. Wenn du dir drei Auftritte von ihm angeguckt hast, weißt du auch, dass es alles sehr einstudiert ist, ne? Und dass es schon viel, also Routine ist, ist bei mir tatsächlich zugegeben auch so. Also ich habe ja 100 Auftritte Zeit gehabt, mein Programm auszufeilen und zu optimieren. Und ist jetzt, denke ich, ein ganz anderes Programm als noch vor einem Jahr, weil es einfach, ich konnte das halt, auch weil ich Musikproduzent bin, konnte halt immer von einem Auftritt zum nächsten halt Sachen halt verbessern und habe mein Live-Programm dann im Prinzip gepimpt, bis die Leute geklatscht haben.
Also ich habe auch schon diverse Male Stars gesehen und ich muss sagen, ich habe Mia Julia zweimal gesehen, einmal im Bierkönig und einmal auf dem Festival in Deutschland und die hat, glaube ich, auch richtig ackern müssen dafür, dass die jetzt so bekannt, berühmt und beliebt ist, ne? Und die hat das echt nicht einfach gehabt. Am Anfang, als ich sie im Bierkönig gesehen habe, da war sie noch diese kleine Pornomaus, nenne ich das jetzt mal, wo alle
schon ein bisschen her, ne?
Sehen wollten.
Ja.
Und
wo man noch deswegen hingegangen ist, ne? So nach dem so,
die zeigt ihre Brüste, ne?
Geil. Ja.
Dann habe ich sie nochmal Werner-Rennen?
Ach so, das Werner-Rennen, ja.
Genau, da habe ich sie auch nochmal gesehen. Genau, und also Wahnsinn, was die da für eine Energie hat und am Ball bleibt und die Leute.
Ja, wie groß das auch geworden ist. Also die hat ja auch sich wirklich total was Krasses aufgebaut. Die hat ja auch ihre eigene Mini-Festival-Tour dann gemacht irgendwie.
Ist auch also die diese heftig. Saison, also jetzt hier gerade bei Corona, wirklich am meisten aktiv ist mit so Veranstaltungen und so. Ne, weil die haben auch sehr viel jetzt Autokinos gespielt mit ihr Mann ist ja, macht ihr Management. Wir sind halt so ein Team und die haben auch noch zwei andere Künstler mit im Boot. Die Speckis sind jetzt ganz frisch auch im Management bei denen. Und also Spektakel. Und die haben, ich glaube, weiß ich nicht, so 14, 15 Autokino-Konzerte auf jeden Fall gemacht. Also die haben richtig sich den Arsch aufgerissen jetzt und Gas gegeben.
Ja.
Muss man sagen.
Das habe ich auch gesehen. Und dann habe ich den Jürgen Drews auch mal Mega Arena hieß das da, glaube ich, noch unten gesehen.
Unten, ja.
Genau, es war auch Wahnsinn. Da war das ist schon so lange her, da gab es mehrere Floors unten und in dem einen Floor war so Top 40 Band, so richtig mit Schlagzeug und Gitarre und Live spielen und so. Hat aber schon niemand ein bisschen interessiert. Was her. Ja, das hat niemand interessiert. Da war also keiner drin, außer ich. das ist schon eine Welt für sich da, diese ganze Malle-Kiste. Aber umso schöner, dass du da so erfolgreich bist. Finde ich gut.
Ja, finde ich auch.
Dich habe ich ja leider noch nicht gesehen.
Ja.
Ja, müssen wir dann in der nächsten Saison
möchtest,
die Stadt
wie möchtest
finden,
du das ne? entschuldigen?
Also eigentlich war das für dieses Jahr ganz fest geplant, dass ich dich auf Mallorca besuche.
Ja, kann ja jeder
aber
sagen.
Corona, ja, Corona macht es halt unmöglich, ja.
Ja, dieses Jahr hat man eine gute Ausrede für alles, was man nicht gemacht hat. Ist wirklich gut.
Ja. Ja, ihr beide wisst, ich wäre der Erste, der vor der Bühne stehen würde und den Bierbauch zeigen würde.
Ja, das stimmt schon.
Hast du einen Bierbauch?
Pff, den besten der Welt, würde ich sagen.
Ja, okay.
Übrigens, das wollte ich jetzt auch noch sagen, bei dir in dem Video von Bierkapitän gibst deinen Kollegen, der da relativ raussticht, der mit der Perücke der Mütze auf. Und das war für mich der visuelle Running Gag in deiner ganzen Richard-Bier-Geschichte und war ein bisschen enttäuscht, dass er nicht im neuen Video mit drin ist. Und
ja, okay, wirklich. Das kann ich verstehen. Vermisst. Das kann ich verstehen, aber ich hole ihn beim nächsten Videodreh auf jeden Fall wieder dazu.
Und ich bin auch vielleicht ein bisschen neidisch, dass ich das nicht bin. Aber das noch am Rande.
Ich darfst du ja auch
also
mal
es gab mal bei einem Auftritt in, wo war das? In Celle, glaube ich. In Celle, als ich aufgetreten bin. Da war ein Typ, da dachte ich, ich sehe nicht richtig. Der war genauso angezogen wie mein Kumpel da aus dem Video. Ne, also grüne T-Shirt, hat sich selber Richard Beer vorne drauf gedruckt und sowas, so eine Russenmütze gekauft. Ne, und sah einfach original aus wie mein Hauptdarsteller da, mein Protagonist im Video. Und dann habe ich ihn auch eingeladen, mit auf der Bühne rumzuhampeln und sowas. Und dann hat mich auch mein Kumpel irgendwann die Tage dann angehauen und meinte, ey, Alter, sag mal, was war denn da los? Ey, Alter, war ich so besoffen, dass ich mich nicht mehr dran erinnern kann, dass wir zusammen unterwegs waren?
Geil.
Du meinst so, nee, das war einfach ein Typ, der sah exakt so aus wie du. Ja, aber geil.
Ja, ich hätte echt gedacht, dass es so dein Sidekick ist, den du live halt mit benutzt, der dann die Leute mit animiert oder so.
Ja, er ist auch manchmal mit dabei, ne, weil er einer meiner Tourbetreuer ist. Nur, ich sag mal, ich habe ein paar Tourbetreuer, je nachdem, wo es halt ist und wer wann Zeit hat, ist entweder der eine dabei oder der andere dabei. Ja, und jetzt halt gerade, wie gesagt, bei Corona ist das sowieso, man hat ja sehr wenig Auftritte gerade.
Ja.
Ja, hoffen wir, dass es nächste Saison wieder richtig losgeht. Und dass wir dann auch endlich mal uns Richard Beer im Megapark reinziehen können. Jan, so hast du noch eine letzte Frage?
Ja, wurdest du schon von einer Brauerei kontaktiert, dass sie ein Bierkapitän Bier rausbringt? Wenn nicht, wann geschieht das, dass du die ansprichst?
Ein Bierkapitän Bier.
Oder sollen wir das einfach passiert. Machen? Es gibt ja auch ein Bandleben Bier. Wir können auch das Bierkapitän Bier machen.
Also
das ist
auch
ein mega Merchartikel für dich.
Das Bierkapitän Bier. Das wäre was. Das wäre was. Also mich haben tatsächlich, letztes Jahr haben mich mehrere Leute angefragt, die hatten vor, einen, wie heißt das, eine Kneipe aufzumachen. Also quasi so eine Bierkapitän-Kneipe. Und hätten das aber gerne so gemacht, ohne einen Cent dafür zu bezahlen. Und da habe ich gesagt, nein, das nicht. Ne? Man kann sich mal unterhalten, aber nicht ohne Lizenz. So, ne?
Da gibt es ja sowieso wahrscheinlich extrem viel so irgendwelche T-Shirts, die bedruckt werden, die man kaufen kann.
Um
ne?
Gottes Willen.
Wo Bierkapitän draufsteht und so.
Ja, sogar Amazon selber war dabei. Und die haben 31 T-Shirts-Designs verkauft, die sie nicht verkaufen durften eigentlich. Und da haben wir auch überlegt, boah, krass, Alter, Amazon selber, was machst du jetzt? Mahnst du dir jetzt ab, Amazon, den Riesen, der so viele Anwälte hat und sowas. Mhm. Und ist zum Glück alles gut gegangen, haben halt ein Schreiben geschickt und dann haben die alle Shirts direkt offline genommen und hab den Bierkapitän ja schützen lassen, europaweit. Und war ein sinnvoller Move.
Das denke ich auch.
Sicher.
Wobei ich natürlich nicht verhindern kann, dass auf Mallorca Schwarzhändler T-Shirts verkaufen.
Also naja, das gut, kann man sicherlich wird da das eine oder andere trotzdem passieren. Das ist ja mit anderen von solchen Sachen genauso. Wenn ich hier Bierkapitän suche, dann kommen halt auch nochmal so related Sachen wie GmbH, geben mal Bier holen, ne? Was dann genauso quasi ein Rip-Off ist. Also hier so in der Kategorie Sauf-Shirts, sag ich mal.
Ja.
Aber ja, das ist ja ganz gut, wenn du dich da zumindest einigermaßen wehren kannst. Zumindest wenn es in so großen Maßstäben dann auch.
Ich wollte gerade sagen, das zeigt ja auch nur, wie erfolgreich dieser Song bzw. du damit bist, ne? Also das ist ja.
Das stimmt.
Die ziehen da ja schon den Hut dann vor deinem Schaffen und versuchen da eine müde Mark mitzumachen, ne?
Das stimmt. Also auf jeden Fall, also wo es, also es war vollkommen klar, wenn etwas groß wird, dann gibt's immer Trittbrettfahrer und Leute, die irgendwie mal ungefragt mitverdienen wollen würden. Und klar, auf der anderen Seite ehrt mich das auch und ist halt auch eigentlich nur ein Barometer dafür, dass das wirklich erfolgreich ist.
Gut.
Okay, eine letzte Frage habe ich noch.
Eine letzte gibt's noch, ja.
Ja.
Oh, letzte.
Und
hast
zwar,
du eine Schwester?
Nee, wenn du deine eigene Festivals machst, die Bier-Festivals oder Bierkapitän-Festivals, wie sieht dein Wunsch-Line-Up aus von Schlager, Party-Schlager-Künstler?
Ah, du meinst, wenn ich jetzt selber ein Konzert veranstalten würde, nur mit Partyschlager-Künstlern?
Ja, genau. Dass du so ein Happening daraus machst und dann.
Oh, ich kenne gar keine Partyschlager-Künstler, weiß ich gar nicht.
Pyrogenesis.
Ah, ich würde gerade sagen, darf ich auch aus anderen Musikrichtungen Künstler dazu nehmen?
Deine Wunschkandidaten aus deinem Bereich.
Würde ich gern Phil Collins dabei haben, auf jeden Fall.
Ich glaube, das wird gut passen, ja.
Ja, Phil Collins habe ich mal live gesehen in Paris. Das war voll bewegend. Also das war genau das, was ich halt meinte mit, das emotionalisiert so stark. Ne? Also es ist so schön, mal ein bisschen melancholisch und der singt auch gut und so.
Also genau und, das, was du machst, tatsächlich.
Das, ja, genau, das berührt halt, ne, einen im tiefsten Kern. Und deswegen würde ich sagen.
Drumstick von ihm.
Nein.
Ja, hat mein Onkel gefangen auf dem Konzert und hat ihn mir geschenkt.
Boah.
Weißt du Bescheid?
Glaubst du dem das?
Ja, klar.
Glaubst du dem das oder ist das, kann man das unter Illusion verbuchen? Also, nee, dass man
Signature,
quasi dem.
Ist ein Signature-Stick. Ist, kannst du auch nicht kaufen, habe ich schon gegoogelt und den habe ich bekommen. Da war ich 8 oder so. Also, okay. Ja, steht richtig für Collins drauf und dann halt so ein, ja, halt dieses Signature-Gedöns. Wow.
Ja, also machen wir nochmal Partyschlager. Also ich glaube, ich würde mich selber buchen.
Klar, Headliner.
Zweimal, genau.
Macht Sinn, ja, dann kriegst du auch zweimal
Opening
GEMA.
Und Headliner.
Ja, genau, krieg ich zweimal Gage. Schon gut, ne? Also ich auf jeden Fall, genau, dann, wen würde ich noch buchen? Ich würde Micky Krause buchen, glaube ich. Weil ich mag GEMA Bier holen und dann. Ja, aber Micky Krause, man muss auch sagen, nee, eigentlich will ich ihn nicht buchen. Der ist mir viel zu teuer. Der ist,
dann bleibt ja so weniger Geld für dich auch über.
Ja, genau. Ich kann ja, also umso mehr ich Micky Krause buche, umso weniger kann ich Geld verdienen.
Also sonst nur absolute Newcomer.
Ja, also ich würde, glaube ich, auch, wen würde ich denn noch buchen? Ich glaube, Tim Toupé.
Ina Colada.
Für dich.
Gut.
Für dich würde ich Ina Colada mit ins Boot holen, auf jeden Fall. Dann guck mal die Speckies. Ich finde die Speckies total nett und
die sind
also Spektakel.
Auch wirklich cool. Ja.
Ne? Dann können wir Mama Lauda auch mal zusammen singen. Weißt du, Mama Lauda und direkt danach die andere Mama Mallorca.
Siehst du.
Ja, siehst du, wen ich noch gut finde zum Beispiel, ist die Nancy Frank. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ist auch letztes Jahr ziemlich gut durchgestartet. Ich glaube, die hat über 30 Auftritte im Bierkönig gehabt. Kommt auch aus Aachen. Ja,
ach.
und ich glaube so.
Ja, ist doch schon, da geht doch was.
Bin ich dabei, ich würde mir eine Karte kaufen.
Ja, gut, können wir direkt.
Und Minirock würde ich mit reinnehmen. Weil die hat diesen Sommer auch einen ziemlich coolen Song rausgebracht mit, wer ist da, Franco Piccolini und Luigi Ferrari. Der ist Unterhopft. Unterhopft. Dum, 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 dum. Unterhopft. Dum, 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 dum. So, geht auf jeden Fall gut.
Ja, den hören wir uns gleich nochmal an und feiern noch ein bisschen.
Ja.
Alleine in der Isolation, bevor wir dann nächstes Jahr wieder nach Malle können. Jan, jetzt haben wir schon mal Richard Beer. Ich weiß nicht, wann wir jetzt Blümchen bekommen, da muss ich noch dran arbeiten, aber ich hoffe, das war jetzt schon mal
Wenn ihr die habt, könnt ihr mich dann einmal so, ohne ihr das zu sagen, einfach mal, sagt mir, braucht man nicht Bescheid
kurz
zu sagen,
dazu
holt mich einfach, schaltet mich mal bitte kurz dazu, damit wir die Sache dann mal vielleicht klären können.
Ja, damit ihr da endlich mal ins Reine kommt, ja.
Ja, genau, das wäre auch ziemlich gut, cool. Ja. Ziemlich cool für die Hörerschaft vom Bandleben-Podcast.
Das glaube ich auch, ja.
Ja, es wäre mal eine Überraschung. Also etwas so, etwas Unvorhersehbares.
Hm. Ja. So. Es ist doof, dass wir jetzt das angekündigt haben quasi. Aber wenn wir es dann machen, wird es eine Überraschung. Das hier war Bandleben mit Jan und Johnny und wir haben heute mit Richard Beer geredet, a.k.a. dem Bierkapitän, in Klammern IN. Und ihr findet uns auf www.bandleben.de, sowie überall, wo es Podcasts gibt. Auf Facebook und auf Instagram.
So ist es. In dem Sinne, schönen Abend.
Morgens Elmex, abends Arenal.
Ganz genau. Gute Nacht.
Abfahrt.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.